Podcast von Packaging Journal und Interpack.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Laux. Ich bin Redakteur beim Packaging Journal und ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Packaging People. Es ist der Auftakt ins Kalenderjahr 2026 und wir hätten uns keinen besseren Gast wünschen können als Philipp Keil. Herr Keil, herzlich willkommen bei Packaging People.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Wir werden nachher noch ein bisschen ausführlicher auf Philipp Keil und seine spannende Vita im Verpackungsuniversum eingehen. Wir haben uns aber im Vorfeld drauf verständigt, dass wir uns drei Thesen rauspicken, beziehungsweise dass ich mir drei Thesen rauspicke, was in den kommenden 12 Monaten möglicherweise auf dem uns so liebgewonnenen Verpackungssektor passiert. Und ich würde den guten Philipp Keil mit meiner ersten These mal gerne konfrontieren. Herr Keil, sind Sie bereit? Können wir starten?
Ich bin bereit, wir können loslegen.
Stark. Die erste These wäre, die Verpackung wird 2026 erstmals wichtiger als das Produkt selbst. Zumindest im stationären Handel.
Dieser These kann ich zustimmen. Nicht nur aus Verpackungssicht, sondern weil ich tatsächlich glaube, dass wir ganz viele Treiber dafür haben, die genau für dieses Thema sprechen.
Das heißt, ich übersetze mal, also schön erstmal, danke, dass Sie mir zustimmen. Es würde ja bedeuten, dass auch im Grunde die Verpackung, wie gesagt, zumindest im stationären Handel, dann auch vielleicht über Kauf, Ignoranz oder Produktakzeptanz entscheidet. Ist das ein Fakt, den Sie nachvollziehen können?
Den kann ich sehr gut nachvollziehen, weil wir sehen ja jetzt, wir werden da ja sicherlich im Laufe des Gesprächs noch drauf im Detail kommen, aber wir sehen ganz viele Treiber, die gerade dieses Feld bearbeiten. Wir haben regulatorische Themen, wir haben Anforderungen an Nachhaltigkeit, wir haben Anforderungen an Innovation und all das muss die Verpackung zukünftig leisten können und die Transformation hat schon begonnen und das sieht man. Und Verbraucher können auch dann im stationären Handel am Regal entscheiden, was ist das Richtige für mich und nicht nur, weil das Produkt, das sie haben möchten, zufälligerweise in der Verpackung ist.
Prima, wunderbar, Haken dran. These Nummer 2 wird ein bisschen bürokratischer, aber da bewegen wir uns ja auch wie Fische im Wasser, Herr Keil. Mhm. Die EU-Regulierung, Klammer auf, BPWR, Klammer zu, wird 2026 mehr Innovationen auslösen als jede Designagentur überhaupt?
Dieser These kann ich auch zustimmen, weil ich glaube, dass die PPWR im Speziellen ein zentraler Innovationstreiber sein wird. Sie schafft verbindliche Ziele, an denen sich Marken und die Industrie ausrichten muss und ich hatte es gerade schon erwähnt, das sorgt für Transformation und für neues Denken. Und Verpackung wird auch, wie gesagt, schon neu gedacht.
Ich habe es mal anders formuliert, Herr Keil. Auch hier nochmal herzlichen Dank für die Zustimmung. Wer Regulierung als Kreativbremse versteht, der wird scheitern.
Ja, kann man so sagen. Das finde ich auf den Punkt gebracht.
Aber warum, Herr Keil, wenn wir beide das jetzt so positiv konnotieren, warum hat dann die EU-Regulierung / PPWR eigentlich so einen schlechten Ruf?
Ich glaube, das liegt daran, weil sie einfach auch eine große Unsicherheit schafft. Man muss sich ja überlegen, wo kommen wir her? Wir sind heute in super standardisierten Abläufen drin. Ja, wir kennen die Verpackungswelt. Wir wissen, was möglich ist technologisch. Es kommt natürlich immer wieder was Neues dazu. Und plötzlich kommt eine Regulierung. Ich sage jetzt mal plötzlich, sie ist nicht vom Himmel gefallen, aber den einen oder anderen hat es vielleicht doch ein bisschen überraschend erwischt. Und die sagt so, ihr braucht jetzt Mindestrezyklatquoten, ihr braucht Recyclingfähigkeit und jeder hat wahrscheinlich die Sorge gehabt, wenn ich das nicht erfülle, oder vielleicht hat man auch noch die Sorge, wenn ich das nicht erfülle, dann bin ich nicht mehr vermarktbar mit meinen Produkten. Dann habe ich ein Riesenproblem. Und ich glaube, das sorgt einfach mal erst für Unsicherheit, bevor dann diese Kreativität dahinter sich entfacht. Ja.
Darüber muss ich kurz nachdenken, würde ich aber gerne nochmal aufgreifen wollen, werden wir noch später reden. Dritte These und jetzt freue ich mich natürlich auch über Widerspruch. 2026 trennt sich die Verpackungsbranche endgültig in zwei Lager. Radikale Vereinfacher und überregulierte Verlierer.
Wow, da würde ich jetzt tatsächlich nicht zustimmen, ja. wahrscheinlich gibt es in beiden Bereichen ein bisschen schon eine Wahrheit, aber ich glaube, dass die Verpackungsbranche oder der Verpackungsmarkt sich in 2026, das wird herausfordernd bleiben, das Jahr. Ja, wir sehen ja aktuell, jetzt speziell auch aufs Konsumverhalten geblickt, dass wir nicht das Niveau früherer Jahre haben. Wir sehen viel Regulierungen, aber wir sehen auch, dass sich Verpackung tatsächlich verändert hat. Also ich habe es vorhin schon gesagt, wir denken die Verpackung neu. Und da gibt es einfach Treiber dazu. Und diese Treiber sind jetzt, wir hatten es gesagt, im regulatorischen Bereich, aber auch aus einer Business-Perspektive zu sehen für Unternehmen. Das heißt, wir wissen, Rezyklatmarkt ist knapp. Wir wissen, wir brauchen Alternativen, um Lücken zu schließen, also faserbasierte Werkstoffe, vielleicht auch alternative Polymere. Und ich glaube eher, dass dieser Markt natürlich irgendwo regularisch getrieben sein wird, aber trotzdem sich stark wandeln wird. Und da wird viel, viel Potenzial aufkommen, das in Richtung Innovation, Transformation und vielleicht auch Disruption gehen wird. Und ich glaube, überreguliert vielleicht am Anfang noch, aber das wird auch bestimmt, meine persönliche Überzeugung, auch irgendwo wieder eingefangen werden müssen, weil wir heute einfach schon ein paar Hürden sehen, über die wir vielleicht nicht so einfach drüber springen in den nächsten 4 Jahren.
Aber ganz allgemein gesprochen, es gibt doch die Gefahr, sich zu verheddern in Komplexität aus Materialien, Labels, Compliance-Design. Also das ist ja nicht von der Hand zu weisen.
Das ist richtig und natürlich, ja, man kann jetzt ganz, ganz geradlinig drauf gucken und sagen, je einfacher ich Verpackung mache, desto weniger Themen habe ich dann damit. Aber, aber Verpackung hat ja letztlich auch eine gewisse Funktion, Schutzfunktion, Transport der Marke etc. pp. Und ich glaube nicht, dass wir am Ende die, ich sage es jetzt mal ganz salopp, einheitsbetongraue Flasche im Regal sehen werden, die alle Probleme gelöst hat. Ja, auf das wird es nicht rauslaufen. Wir werden links und rechts Themen haben, die uns sicherlich regulatorisch begleiten werden. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Rezyklateinsatz, Recyclingfähigkeit. Aber die Frage ist ja, wie groß schneidet das später in diese Marke tatsächlich rein und wie einheitlich wird man da daraus dann? Also was ich damit sagen will ist, es wird nicht so sein, dass wir wirklich nur noch eine Shampooflasche im Regal haben oder eine Tiegelverpackung für eine Creme. Ja, da wird es immer noch links und rechts Lösungen nebendran geben. Und diese Lösungen zu erarbeiten, die sind gerade auf den Tischen vieler, vieler Verpackungsentwickler. Davon gehe ich aus.
Okay. Sehen Sie da jetzt, wir wollen ja keine Unternehmen nennen und eigentlich auch keine Person, aber sehen Sie da oder erhalten Sie als jemand, der jahrelang auch die Branche begleitet, sehen Sie da tatsächlich nachhaltige, also nachhaltig im doppelten Sinne, Signale, die Ihnen Hoffnung bereiten? Also gibt es da wirklich Entwicklung, handfeste Entwicklung, wo Sie sagen, ja, das geht tatsächlich in die richtige Richtung? Ich sage das vor dem Hintergrund, weil wir beide ja auch im Vorgespräch so ein bisschen festgestellt haben, ja, der Fokus auf Nachhaltigkeit ist vielleicht nicht mehr ganz so stark wie noch vor 1,5, 2 Jahren.
Ja, das vielleicht ganz also am Anfang jetzt aufgegriffen, der Nachhaltigkeitstrend, etwas Neues zu probieren, etwas Neues zu tun, der war schon mal höher, das stimmt. Im Moment hat man so manchmal das Gefühl, okay, man ist ein bisschen reservierter, man schaut genauer hin, was sicherlich auch nicht schlecht ist. Aber ich denke, dass wir definitiv aktuell schon Themen sehen, die innovativ daherkommen, die auch Nachhaltigkeit wirklich in den Vordergrund stellen. Ich sage jetzt mal als Schlagwort Thema Mehrweg. Ja, das ist definitiv etwas, was ich persönlich sehe, was super interessant ist, was ich sehr, sehr interessant aus mehreren Perspektiven heraus entwickeln kann. Zum einen zum Nachhaltigkeitsansatz hin, dass ich sage, okay, ich verzichte jetzt auf Einwegverpackungen, ich halte Materialien im Kreislauf. Zum anderen aber auch die Datenkrake, die da irgendwo dahinter steckt, ja. Also ich erarbeite mir vielleicht damit auch neue Chancen für ein Geschäftsmodell, ja, das da draußen stehen. Kann jede Verpackung, die sehr gezielt zurückgeht, erzeugt irgendwo auch Daten, ja. Und das kann natürlich auch spannend werden. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Treiber von diesen ganzen Innovationen rund um dieses Segment, dass das auch interessant macht für Marken.
Gerade vielleicht auch, und wir haben wahrscheinlich das gleiche Projekt im Kopf, gerade auch in, sage ich mal vorsichtig, in Segmenten, in Märkten, die vielleicht jetzt nicht so mehrwegaffin sind, wie zum Beispiel die Getränkebranche.
Absolut, genau, um das geht's, ja. Und da schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis zu dem Thema von eben, wie arg werden wir Verpackungen zusammenschrinken können oder zusammendampfen können auf einheitliche Themen. Ich sag mal, wenn ich so eine Plattform entwickelt habe für ein Segment außerhalb der Getränkeindustrie, dann habe ich natürlich immer die Chance, mit Masse dort auch trotzdem noch etwas Innovatives reinzubringen im Primärverpackungsbereich. Also ich will sagen, neue Materialien, trotzdem ein anderes Design. Es ist halt nur immer das Thema der kritischen Masse, die dahinter stehen müsste. Und wir haben ja prominente Marken in dem Segment, wo durchaus viel Masse zusammenkommt, ja. Und wenn die sich mal da dran setzen, dann sind die Tore offen, denke ich.
Das ist in der Tat auch, was ich gerade aus dem letzten Messejahr mitgenommen habe, dass vielleicht insgesamt das Nachhaltigkeitsdenken nicht mehr ganz so an erster Stelle steht, aber trotzdem die Findigkeit an Möglichkeiten, also höher ist denn je, würde ich sagen, weil einfach sich so viele schlaue Köpfe mit diesem Thema befassen.
Ja, absolut. Also ich bin auch davon fest überzeugt, dass wir schon vor Jahren tolle Ideen hatten. Die schlummern heute wahrscheinlich irgendwo in welchen Schubladen, ja, weil sich niemand dafür interessiert hat, weil andere Themen wichtiger waren. Aber die, im besten Fall greift man rein und holt die jetzt wieder raus, adaptiert sie ein bisschen auf die aktuelle Zeit. Aber da ist schon was möglich, ja.
Herr Keil, ich entnehme jetzt mal, wir machen mal einen Strich unter die drei Thesen, dass Sie... Ja, ich würde fast schon sagen, optimistisch auf das Kalenderjahr 2026 blicken, aus beruflicher Sicht.
Absolut. Ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch und eher Glas halb voll. Von daher sehe ich das Jahr 2026, wie ich schon gesagt habe, durchaus auch als Herausforderung. Aber da steckt viel, viel Potenzial für die Verpackungsbranche drin. Und diejenigen, die das Richtige richtig machen, die werden da drin auch gewinnen können.
Wenn wir jetzt, das sind wir ja total transparent, wir nehmen Mitte Januar nehmen wir diesen Podcast auf. Er wird bald dann auch, werden Sie ihn, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wie jetzt real hören. Ich sage das nur deshalb, weil es ja unfassbar viel tut, gerade noch im Hinblick auf die PPWR, EU-Verpackungsregulierung, 12. August ist da das Stichdatum. Ich nenne deshalb das Datum der Aufnahme, weil ich so ein bisschen Gefühl dafür geben will, an welchem Punkt wir jetzt gerade stehen, also wir beide und auch die Branche, und würde daher von Ihnen gerne wissen, was für Sie so die Themen sind, die 2026 maßgeblich prägen werden. Und da kommen wir jetzt auch schon ein bisschen zu Ihnen als Person, natürlich hauptsächlich mit dem Hauptaugenmerk auf faserbasierte Verpackung.
Also ich denke, wir werden einige Themen 2026 haben, die uns prägen werden. Es wird natürlich das Thema Regulatorik bleiben, ja, in vielerlei Hinsicht. Wir haben es jetzt ein paar Mal schon erwähnt, die PPWR. Da geht es um ganz viele operative Fragen auch, Datenerhebung, Datennachverfolgung, wie bereite ich die auf, wie kommuniziere ich, da ist Transparenz, spielt da eine Rolle. Also das heißt, da wird auch sehr viel Digitales auf die Verpackung zukommen. Ja, das wird uns auf jeden Fall prägen. Ja, und auf die Verpackung an sich, neben der Regulatorik, wird natürlich auch einiges kommen. Ich persönlich sehe da durchaus gewisse Trends am Horizont, die auftauchen. Ich nenne sie mal einfach jetzt mal der Reihe nach. Wir können da ja gerne drauf eingehen. Das wird das Thema Shrinkflation sein. Ja, passgenauere Verpackung. Ich sehe auch das Thema intelligenter Systementscheidungen als Trend. Biologische Materialien, Rezyklatlücken schließen, ist für mich immer noch ein relevantes Thema. Und letztlich auch das insgesamte Thema der Kollaboration entlang der Wertschöpfungskette. Ich hatte das schon ein bisschen angedeutet mit der Regulatorik, dass es hier ganz viel um Transparenz geht, dass es um Zusammenarbeit geht. Auch das wird ein großes Thema sein. Und das angesprochene Mehrwegthema natürlich.
Stark. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, Herr Keil. Also das mit den Kollaborationen, da werden Sie von mir auch keinen Widerspruch hören. Bin mir nur nicht sicher, ob da bei dem einen oder anderen, man braucht ja da ein gewisses Mindset für, Bereitschaft zur Kooperation und so weiter. Würde ich aber auch erstmal pauschal Verpackungsbranche als kooperierende Branche würde ich erstmal so unterschreiben wollen. Shrinkflation finde ich richtig spannend. Auch diese passgenaue, dieses Fit-to-Size-Packaging, gerade im E-Commerce-Bereich, habe ich auch unfassbar starke Lösungen schon gesehen, wo man sich eigentlich fragt, warum erst jetzt? Also weil es einfach auch so auf der Hand liegt und wir alle kennen ja die Fotos, wenn wir online was bestellen und einen riesen Karton, einen kleinen Stecker da drin haben. Also da sind die Lösungen absolut schon da. Und auch sehr spannend mit den biologisch abbaubaren Materialien, weil ich immer so das Gefühl hatte, da fehlt noch ein bisschen so die allgemeine Akzeptanz. Kann aber sein, dass es tatsächlich jetzt so ein Point of No Return wird, einfach weil sie es vielleicht einsetzen müssen.
Ja, also um den Punkt mal aufzugreifen, da blicke ich ja jetzt auch auf Erfahrung zurück. Es ist tatsächlich so, das ist immer noch ein Feld, was nicht ganz einfach ist. Ja, vor allen Dingen für die es herstellen. Da gibt es unheimlich tolle Ideen, tolle Ansätze, Lösungen, wie man das machen kann. Heute ist die große Hürde der Gesetzgeber, die Regulatorik dahinter. Es ist unklar, wir wissen nicht genau, wie wird sich das verhalten mit solchen Materialien. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, und da gab es jetzt Ende letzten Jahres eine interessante Studie, die berechnet hat, dass unter den gegebenen Umständen der PPWR, der Forderung der Mindestrezyklatanteile, eine Lücke von 1 Million Tonnen Rezyklat entstehen wird. Und die Frage ist, wie kriegen wir die geschlossen? Jetzt sehen wir ja auch auf dem Recyclingmarkt, der skaliert jetzt nicht gerade unendlich, ja, das ist knapp, das Zeug.
Ja, er eskaliert aber nach unten.
Ja, leider, ja, muss man echt so sagen.
Ja, ich weiß.
Und da tut sich eine Lücke auf. Und ich denke, diese Lücke lässt sich schon schließen. Materialien biologischer Herkunft, wo ich vielleicht heute tatsächlich intelligente vorhandene Kreisläufe, ich sag mal so jetzt ganz salopp, Abfälle nutzen kann, die in eine höherwertige Form umformen kann, um sie dann für Verpackung zu nutzen, wird nicht auf alles funktionieren. Aber es gibt ganz viele Produkte, wo es funktionieren kann. Und da kann natürlich wirklich ein Gamechanger entstehen, wenn man jetzt regulatorisch sagt, wir finden eine Lösung, wie gehen wir damit um? Und ich hatte es vorhin schon gesagt, jetzt bin ich ja so ein Glas-halb-voll-Mensch und ich hatte schon Mehrweg angesprochen. Jetzt denkt man mal einfach so ins Blaue rein. Da kommt einer, ein Großer, und sagt, Mensch, wir haben eine kritische Masse, wir finden die Idee gut, weil Stichwort kann ja auch sein Dekarbonisierung von Verpackung, ja, CO2 einsparen. Und ich habe, was weiß ich, wie viele Millionen Verpackungen und da kommt was ein biologisches Material obendrauf. Wenn der eine Plattform hat wie Mehrweg, dann ergeben sich für den plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Und die Kollegen, die das Mehrweg betreuen und betreiben, die können solche Materialien entnehmen und finden dafür Entsorgungswege. Und die haben wir ja heute auch schon. Das kann in die Bauindustrie, das kann in, keine Ahnung, am Ende macht man Paletten draus oder sonst irgendwo. Aber es ist nicht verloren, sondern es findet dann wieder eine Bestimmung. Und das ist so das, woran ich auch tatsächlich glaube, dass das immer noch eine Relevanz besitzt und auch immer noch funktionieren kann.
Jetzt haben sie schon zum zweiten Mal gesagt, da musst du, also es war immer sinngemäß, da muss ein Großer kommen. Hm. Ist es am Ende letztlich die Menge, die Masse?
Für manche Themen schon, ja. Also, sag mal, die muss halt zusammenkommen, wie man so schön sagt, die kritische Masse. Und ich glaube, dass sich manche Unternehmen, die jetzt nicht ganz bei den großen Playern mitspielen, sich mit solchen Themen einfach ein bisschen schwer tun. Und da kommt wieder mein Lieblingswort zurzeit, so diese Unsicherheit ins Spiel. Traue ich mich das jetzt wirklich zu tun, weil ich zum einen vielleicht davon überzeugt bin, aber auf der anderen Seite, vielleicht hole ich mir ein Problem ins Haus. Was ist, wenn die keine Lösung finden in der EU? Ja? Und dann stehe ich da mit meinem Verpackungssortiment, das als nicht recyclingfähig gilt. Ja? Also es ist, und da kommen wir eigentlich auch dann ein bisschen in dieses Thema rein, dieser intelligenten Systementscheidungen, ja. Das heißt, ich heute als Unternehmen oder als Verpackungsentwickler in der Marke, ich muss mich wirklich heute auch ein bisschen anders positionieren wahrscheinlich und sagen, ich muss deutlich über meinen Tellerrand hinaus denken und gucken, wo liegen die Chancen, wo liegen die Hürden, wo sind Partner, mit denen ich arbeiten kann, um diese Themen anzugehen. Und haben wir mit denen vielleicht auch noch einen Plan B, ja, im besten Fall, dass wenn dann im dümmsten Szenario es wirklich so kommt, dass eine Verpackung als nicht mehr Recyclingfähigkeit eingestuft wird, dass wir dann umswitchen können auf eine Alternative mit den Partnern, ja, sodass das nicht verloren ist. Weil auf der anderen Seite geht es natürlich auch um Marken, immer darum, und das, da erzähle ich jetzt keine Neuigkeit, am Regal möchte man ja trotzdem auffallen und man möchte trotzdem auch eine Story erzählen können, ja.
Ja, gerade vor dem Hintergrund, Eingang unseres Gesprächs, dass die Verpackung ja vielleicht in gewissen Segmenten, das war natürlich überspitzt, ja das Produkt übersteigt oder die Relevanz des Produkts. Und da müssen sie ja noch viel mehr eigentlich drauf bauen, dass sie da eine tolle, überzeugende Verpackung haben und funktionierende Verpackung natürlich.
Ja, absolut. Und also das kann ich jetzt aus der Markenhistorie persönlich sagen. Und zu manchen Marken passt einfach auch eine, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, grüne Verpackung besonders gut. Ja,
ja.
Und die Konsumenten, die Käuferschaft versteht das dann auch. Ja.
Muss das notwendigerweise, Herr Keil, ist eine fiese Frage, weil Sie natürlich auch den Background haben, muss das zwingenderweise dann eine faserbasierte Verpackung sein?
Muss vielleicht nicht zwangsläufig, ja, aber faserbasierte Verpackungen sind natürlich, Stichwort Paperization, immer ein heißes Thema, ja. Und hier tut sich enorm viel. Also es ist nicht mehr so, dass wir jetzt einfach sagen, das ist nur die schnöde Fallschachtel da drumherum, sondern wir denken da in Primärlösungen, Primärverpackungslösungen mittlerweile mit solchen Materialien. Da tut sich extrem viel. Da kann man auch ein bisschen wieder das Thema der Biomaterialien mit aufgreifen. Denken wir mal an faserbasierte Materialien mit entsprechenden Barrierebeschichtungen auf biologischer Basis. Super spannendes Thema, erhöhte Recyclingfähigkeit, wir senken den CO2-Fußabdruck nochmals damit. Da tut sich schon sehr viel und da gibt es ganz spannende Lösungen, da sind viele mit da vorne mit dabei, ja, auch wir kümmern uns da stark darum und das sind einfach, ja, die Antworten, die auch die Marken dann letztlich brauchen und da komme ich wieder zu diesem Thema auch der Kollaboration. Das muss auch zu dieses Jahr deutlich mehr genutzt werden, dass wirklich die Inverkehrbringer entlang ihrer vorgelagerten Wertschöpfungskette auf die Unternehmen zugehen und sagen, guck mal, das ist unsere Problemstellung, wie könnt ihr uns unterstützen, wie könnt ihr uns helfen? Ja, das ist, das eigentlich erzähle ich das schon seit 5, 6 Jahren, muss ich zugeben. Ich bin immer so auch in den Unternehmen gewesen, Mensch, wir müssen weiter nach vorne. Das ist jetzt auch nichts, was ich mir ausgedacht habe, das machen andere auch. Aber ich finde, persönlich sieht man das immer noch zu wenig, ja, dass da was entsteht, was passiert.
Das ist spannend, dass Sie das bei den Markenartiklern, Brandowner eher verorten, weil so wie ich die Verpackungsbranche oder speziell jetzt auch die Kartonbranche, Fallschachtelbranche wahrnehme, das sind ja auch durchaus Leute, die trommeln können. Also das sind ja durchaus Leute, die ja auch gute Lösungen haben, aber die ja auch damit nicht hinterm Berg halten. Also das sind ja, also wenn ich ein aufmerksamer Brandowner wäre und ich wäre so sehr interessiert an grüner Verpackung, wie ich es überall rum erzähle, dann wäre das doch eine meiner ersten Aufgaben, dass ich zur Verpackungsindustrie gehe. Ich sage das ganz allgemein, geht nicht um Unternehmen und da schaue, was drin ist.
Ja, das sollte man annehmen. Ich meine, vielleicht muss man es nochmal unterteilen und sagen, okay, so ein Inverkehrbringer, so ein Markenartikler, der hat heute auf der Primärpackungsseite eher so seine Themen und sagt, naja, im Sekundärbereich Karton, egal ob jetzt Frischfaser oder recyceltes Material, ist grundsätzlich erstmal positiv, da kümmern wir uns irgendwann mal drum. Vielleicht ist das noch so ein Thema, dass sich da auch die Geister ein bisschen dran scheiden. Ich denke, was man halt einfach machen sollte, ist, ich mache es mal an einem konkreten Beispiel vielleicht fest, das skizziere ich jetzt einfach mal. Ich habe ein Produkt, ja, das muss irgendwo verpackt sein, das braucht eine gewisse Barriere. Und ich habe heute Mods den Kunststoffprügel da drumherum gepackt. Und den will ich ersetzen, weil nicht recyclingfähig, aus welchen Gründen auch immer. Dann habe ich ein konkretes Problem, das ich beschreiben kann. Und wenn ich dann, deshalb bleiben wir mal im faserbasierten Bereich, zu meinem Drucker gehen kann, der vielleicht schon mal Lösungen zeigt und sagen, ja, wir haben da mal schon was ausprobiert, da gibt es verschiedene Materialien. Aber ich kann natürlich auch noch eine Stufe weiter vorgehen und zu dem Hersteller gehen und sagen, was habt ihr denn da in petto? Ja, was gibt's denn? Was treibt euch denn an? Was gibt's da für eine innovative Antwort auf mein Problem? Ja, und dann ist man auch durchaus mit einem Drucker dazwischen geschaltet, plötzlich in so einem Lösungsraum. Und dann setzt man sich zusammen, steckt die Köpfe zusammen und sagt, wie lösen wir das technische Problem? Wie wirkt sich das eigentlich nachhaltig aus? Können wir Daten erheben? Und schon beginnt auch diese Transparenz in diesem Thema. Und deswegen diese Kollaboration empfinde ich wirklich als enorm wichtig und sollte einfach mehr getan werden. Ich weiß, viele machen es aber, oder einige tun es schon, aber es kann deutlich mehr werden.
möglicherweise verbunden auch mit höheren Kosten.
Das Kostenthema, das begleitet uns immer. Also ich glaube, ich habe noch keine Zeit erlebt, wo einer gesagt hat, ach, ist egal, was es kostet, wir nehmen es. Ja. Also das ist so ein Argument für mich. Ja, das ist berechtigt, aber das ist immer da, egal was wir tun. Natürlich kann was Hochinnovatives nicht mit einem brutalen Rabatt anfangen. Das muss auch klar sein. Dafür sind natürlich auch die, sage ich mal, ist das Umfeld schwierig. Also wenn ich mit was ganz Neuem komme, dann konkurriere ich gegen was stark Skaliertes, Althergebrachtes. Ja. Also sei es zum Beispiel mit alternativen Polymeren, sagen wir so oberbegrifflich, ja. Mhm. Da kann ich natürlich mit so einer riesen industriellen Anlage erstmal nicht mithalten, ja. Die machen halt den Kilopreis anders, wie das jetzt ein kleinerer macht. Mhm. Aber das heißt nicht, dass das automatisch der Dealbreaker sein muss in der Zusammenarbeit, sondern auch da kann man Lösungsansätze finden und ja, grüner bedeutet nicht immer teurer, ja.
Das ist gut, das ist das wird die Überschrift dieses Podcasts. Die haben wir hiermit eingetaktet. Jetzt haben wir so viel über die Branche, über die Initiativen gesprochen, was auf uns zukommen könnte. Wie wird denn das persönliche Jahr von Philipp Keil auch in neuer Aufgabe vielleicht?
Das wird extrem spannend und eine ganz, ganz tolle Aufgabe, die ich da aktuell begleite, weil es ja in mehrere Dimensionen letztlich auch geht. Und es ist schon auch, kann man jetzt sagen, ohne dass ich jetzt dafür Werbung machen will, aber auch wir möchten natürlich den Inverkehrbringern ermöglichen, mit uns zu arbeiten und genau diese Kollaboration, diese Innovation zu heben, ja. Und den Zugang auch ermöglichen. Vielleicht ist es heute auch so ein bisschen ein Thema, dass manche sich vielleicht auch nicht trauen, auf einen zuzukommen, weil sie denken, wir sind zu klein, wie auch immer. Und genau das ist so ein Thema, das würde ich dieses Jahr auch stark bearbeiten. Und ich bin jemand, der, ich will mir da jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber ich treibe gerne auch an, ja. Und ich gehe auch auf Marken gerne zu und sage, Mensch, habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht und wollt ihr nicht mal? Und diese Aufgabe, das wird dieses Jahr ein spannendes Thema für mich werden.
Also, wir haben es noch nicht ausgesprochen, aber Philipp Keil, tätig für die Weig-Gruppe in Mayen, sehr traditionsreiches Familienunternehmen, bekannt in der Branche, begleitet mich auch seit Jahren und Jahrzehnten. Und da hat natürlich Philipp Keil gewisse Vorteile, einfach weil er auch persönlich auf LinkedIn schon so viel trommelt, dass das ja auch immer, Herr Keil, positiv auf die Unternehmen fällt, so zumindest meine Meinung, für die sie vertreten. Das kann doch auch nochmal einen Push geben. So ein bisschen auf Social Media sind sie ja rege unterwegs. Folgen Sie bitte Philipp Keil, ist immer sehr amüsant und vor allem auch, und das sieht man selten auf LinkedIn, jemand, Herr Keil, und das sage ich auch ohne Schleimerei, der sich auch mal eine Kontroverse traut.
Ja, vielen Dank für die Blumen. Also ich hoffe, ich liefere da wertvollen und sinnstiftenden Content, ja. Ich bin da jetzt wahrlich kein Profi drin, da gibt es natürlich Leute, die können das deutlich, deutlich besser. Aber mir ist es schon wichtig aufzuzeigen, dass man nicht nur in eine Richtung gucken darf. Ja. Und wir hatten das ja jetzt eingehend schon ein bisschen gesagt. Ich habe neulich so salopp gesagt, naja, manche denken, wir machen jetzt ein bisschen Monomaterial, recyceln das und dann wird die Welt gut. Das ist es ja nicht. Ja. Und deswegen muss man schon immer links und rechts gucken, was gibt es da für Möglichkeiten. Man muss aktiv bleiben, innovativ bleiben, über den Tellerrand hinaus gucken wollen. Ja, mein Gott, dann probiert man vielleicht auch mal Dinge aus, die nicht funktionieren, aber aus jedem Thema lernt man, ja, und weiß, warum auch vielleicht das da nicht funktioniert hat und kann es wieder anpassen. Und klar, bei uns in der Branche, wenn ich jetzt speziell auf uns schaue mit dem Recyclingkarton, wir tun schon vieles, was wir denken und was wir wissen, was sehr gut ist. Wir leben die Kreislaufwirtschaft an der Stelle und das ist etwas, was sich natürlich auch weiter ausbauen lässt. Je mehr wir da auch bei uns, wie sagt man so schön, onboarden können an Inverkehrbringer und zeigen können, guck mal, wenn ihr mit solchen Materialien arbeitet, dann tut ihr schon automatisch was Gutes, dann ist das natürlich sehr, sehr wertvoll und das gilt natürlich auch für die Marktbegleiter links und rechts. Ja. Also das System da am Laufen zu halten, das ist enorm wichtig. Und ich denke, ich kann mich da nur wiederholen, es ist wichtig, dass die, dass die Inverkehrbringer, die Verpackungsingenieure bei den Marken aktiv auf uns auch zukommen. Ich meine, wir tun es auch, ja, nach besten Möglichkeiten, aber da läuft man auf jeden Fall nicht vor geschlossene Türen bei uns, ja, wenn man da Themen hat.
Geht's da, Herr Keil, auf, weil das umtreibt mich die ganze Minuten jetzt schon, uns zu erzählen, geht's da wirklich um aktive Neukunden, die vielleicht auch in dem Verpackungssegment noch gar nichts bisher mit zu tun hatten? Oder anders gefragt, wird es vielleicht am Ende des Jahres oder in 2 Jahren Produkte geben, die faserbasiert verpackt sind, von denen wir heute noch überhaupt nicht denken, dass das überhaupt möglich ist?
Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Weil ich sehe ja, was an Entwicklung läuft, was an Innovation betrieben wird, welche Fragestellungen wir uns auch stellen oder eben auch unsere Marktbegleiter so an Themen bearbeiten. Und ich denke, es gibt auch gute Beispiele schon im Markt, wo man sieht oder wo man feststellen kann, da hat sich aber was verändert. Also ich sage jetzt mal dieses ganze Thema, um jetzt nicht zu sehr für uns da zu sprechen, aber dieses Thema Molded Pulp, ja, das, ich meine, jeder kennt die Eierschalenkartons, da hässliche Dinger, ja, und irgendwie hat es halt funktioniert. Aber mittlerweile gibt es das in sehr hochwertigen Ausführungen, wo man kaum noch unterscheiden kann, ist das jetzt vielleicht doch Kunststoff oder ist es wirklich Papier? Also da hat sich jetzt sehr, sehr viel getan und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es Produkte geben wird in, sagen wir, 1-2 Jahren, wo wir sagen, hui, das ist jetzt plötzlich voll in Papier. Super.
Stark, stark. Herr Keil, wir werfen ja immer noch gerne einen Blick in die Zukunft, haben wir jetzt eigentlich den ganzen Podcast schon gemacht, aber ich würde gerne ein bisschen weiterblicken. Wenn wir uns, und die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gerade gering, in 5 Jahren wieder treffen, dann weiß ich, glaube ich, ungefähr, wo ich stehe. Ich glaube, ich weiß auch ungefähr, wo Sie stehen. Aber wo steht der Gesamtmarkt? Wo steht die Branche, Herr Keil? Was wird passiert sein? Was glauben Sie? Da können Sie auch gerne ein bisschen fabulieren. Also eins ist klar, die PPWR wird, glaube ich, immer näher gerückt sein, wird näher rücken, Stichwort 2030. Aber anders gefragt, Herr Keil, werden wir eine komplett veränderte Verpackungslandschaft sehen, ja oder nein?
Das glaube ich persönlich nicht. Ja, also wir werden es nicht komplett anders sehen. Ich denke, was wir sehen werden, ist, dass wir stärker digitalisiert sind im Bereich der Verpackung. Und ich meine da jetzt nicht nur auf der Verpackung, sondern wirklich auch im Hintergrund, was die Datenerhebung angeht, was Transparenz angeht. Also da werden manche jetzt aus dem stiefmütterlichen Schlaf rausgerissen, ja, und feststellen, Mensch, da müssen wir noch viel tun. Das werden wir als Thema haben. Und ich denke, wir werden auch alternative Materialien vermerkt im Markt sehen bei bestimmten Produkten, sowohl auf der faserbasierten Seite als auch auf der Polymerseite, weil einfach diese Lücken da sind in der Versorgung von, sag ich mal, fossilbasierten Rezyklaten. Was ich denke, was auch Thema sein wird, da bin ich ehrlich gesagt, da bin ich mir selber noch gar nicht so ganz sicher, aber wenn man jetzt mal das europäisch denkt, dann glaube ich, dass wir in 5 Jahren noch nicht so weit sind, dass wir vereinheitlichte Systeme haben, wo man sagt, okay, egal wo ich das jetzt hinbringe, das wird immer gleich entsorgt werden, gleiche End-of-Life-Szenario haben. Da tue ich mir ehrlich gesagt im Moment noch ein bisschen schwer.
Ich auch.
ich denke halt auch, es ist einfach die Zeit, das kostet enorm Geld, ja. Und die Frage ist, wer bezahlt es jetzt gerade? Ja, und die Weichen müssen wir jetzt stellen.
Wer bezahlt? Absolut. Und um es mal ganz neutral zu formulieren, wir haben halt in Europa nicht überall die gleichen Startbedingungen.
Exakt, ja, das ist der Punkt. Und und 5 Jahre ist für so ein Thema jetzt wirklich ein sehr kurzer Horizont.
Ja. Ja. Prima. Herr Keil, damit ist 2031 eingetaktet. Ich denke, wir werden uns vorher auf jeden Fall auch nochmal persönlich über den Weg laufen. Sind wir ja schon, aber dann auch 2026 wieder. Mit Blick auf die Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
Ebenfalls. Ich danke für die Einladung. Es hat wie immer Spaß gemacht, sich auszutauschen. Ich hoffe, wir konnten wertvolle Insights liefern. Und freue mich auf jeden Fall schon auf ein Wiedersehen und Wiederhören.
Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, RTL Plus oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packaging-journal.de/podcast und auf der Interpack. Die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche findet statt vom 7. bis 13. Mai 2026 in Düsseldorf.